Hashtag Femfluence. Der Radio Teddy Influencer Talk.
Puh, auf den Tag habe ich wirklich lange gewartet. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Familien- und Mama-Influencerin Marlies Johanna.
Hi, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Ich bin ein bisschen aufgeregt tatsächlich.
Musst du aber gar nicht sein. Aber ich bin auch aufgeregt, weil ich folge dir ja schon seit ganz, ganz langer Zeit. Und jetzt sitzt du mir hier gegenüber und machst nicht mit irgendwem einen Podcast, sondern mit mir ein Radiointerview. Das finde ich super toll. Du stehst ja bei Social Media so für das Thema bedürfnisorientierte Erziehung. Aber das ist ja nicht alles, was man über dich wissen darf. Wir wollen dich, liebe Marlies, noch ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen machen wir jetzt mal mit dir das hier.
Der Profilcheck.
Verrätst du uns mal, wie alt du bist?
27.
Wer gehört denn alles zu deiner Familie?
Mein Mann und meine zwei Kinder.
Mhm.
Und ich habe aber eine riesige Familie generell. Also väterlicherseits, und die gehören auch alle irgendwie mit dazu. Ich bin so ein Familienmensch.
Wie alt sind deine Kinder?
4 und 2.
Marlies, wie bist denn du Influencerin geworden?
Ich soll das kurz beantworten.
Geht nicht, ne? Wir können da nachher nochmal drauf eingehen.
Corona.
Ach so, okay. Ein Wort. Nee, nichts zu tun gehabt in der Zeit oder was?
Ich habe ein Baby bekommen in der Zeit und es hat ganz viel geschrien. Und ich war so, hä, warum schreit es so viel? Und dann habe ich mir ganz viele Influencerinnen angeguckt.
Ja.
Und dann nach 2 Wochen habe ich gesagt, okay, ich kann das, glaube ich, auch.
Okay. Doch, das klingt zumindest einfach. Warum bist du denn Influencerin geblieben?
Weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat, Wissen anzusammeln und es dann zu teilen und in diesen Austausch zu gehen und auch von der Community zu lernen. Ja.
Was machst denn du am liebsten, wenn du mal frei hast? Ganz frei.
Also wenn die Kinder auch nicht da sind?
Mhm.
Lesen.
Lesen? Was liest du am liebsten?
Es kommt drauf an, in was für einer Stimmung ich bin.
Mhm.
Jetzt gerade habe ich Freizeitlesen, Bridgerton-Romane gelesen, aber ich lese auch richtig gerne Stephen King zum Beispiel.
Und ja, ist dann so für dich zum Runterkommen, zum Entspannen?
Ja.
Okay. Letzte Frage. Beschreib mal in einem Satz, was du auf deinem Social-Media-Kanal so machst.
Also ich möchte eigentlich irgendwie so ein Safe Space fürs innere Kind sein, aber halt also auch für Kinder natürlich. Also die, dass sich das nicht angucken, aber ich will dafür sorgen, das ist jetzt schon wieder eine zu lange Antwort. Ne?
Nein, Quatsch.
Dass Kinder von meiner Arbeit profitieren können sozusagen.
Es ist aber ein Erwachsenen-Account, ne?
Ja.
Also
aber
Eltern lernen für die Kinder.
Ja, es ist mir nämlich egal, wenn ich Erwachsenen auf die Füße trete. Es geht mir um die Kinder.
Das finde ich eine super Aussage. Wir wollen jetzt das nochmal ein bisschen vertiefen. Wenn es ja um bedürfnisorientierte Erziehung geht, dann kommt man ja auf Social Media eigentlich an dir nicht vorbei. Marlies Johanna, so heißt du bei Instagram und auch bei allen anderen Accounts?
Ja.
Genau, da können wir dich finden. Du gibst da ja kleine Einblicke in deinen Alltag mit deinen zwei Kindern und beschäftigst dich ja auch viel mit dem Thema Wut und Frust. Und du zeigst eben auch, wie es gehen kann oder auch, wie es manchmal eben nicht geht. Warum ist denn dir das so wichtig, das mit anderen zu teilen?
Weil ich diese ganzen Fragen hatte. Mein Kind ist in die Autonomiephase gekommen und ich stand da und war so, okay, ich will es nicht anbrüllen, ich will es nicht festhalten, ich will keine Gewalt, so, ich weiß, dass ich das nicht will, aber was mache ich denn stattdessen und warum macht mein Kind das? Was ist los mit dem? Warum schreit es, wenn wir losgehen? Oder, also das war eigentlich so das Problem, was wir hatten. Unser Kind wollte nicht in die Kita und wollte vor allem einfach auch nicht rausgehen, Übergänge. Und das haben Kinder in dieser Kleinkindphase, also zwischen 2 und 5 Jahren, ganz, ganz viel. Und ich wusste nicht, warum. Und ich habe versucht, im Internet was dazu zu finden. Und das ist jetzt ja 3 Jahre ungefähr her.
Mhm.
Und da gab es halt einfach super wenig nur. Und so ein paar Instagram-Accounts, aber auch, ja, es war mir irgendwie nicht griffig genug, einfach das ganze Wissen. Und so habe ich dann angefangen, ganz, ganz viele Bücher zu lesen. Und dann dachte ich mir so, ja, aber nicht jeder hat Zugang zu Bildung und zu Büchern und steht halt dann am Anfang. Und gerade als Mutter hat man auch nicht Zeit, so viele Bücher zu lesen. Und irgendwie habe ich dann angefangen, Videos darüber zu machen, gerade auf TikTok.
Mhm.
Und habe halt gemerkt, okay, ja, das brauchen die Leute auch. Also ich hatte da auch, ich glaube, ich war die erste Influencerin, die halt über so, also Deutschsprachige, die über Gentle Parenting auf TikTok gesprochen hat, also über bedürfnisorientierte Erziehung. Ja, genau, und so hat das angefangen.
Und warum wolltest du dich auch mit dem Thema denn so beschäftigen? Hat es vielleicht auch was mit deiner eigenen Erziehung in der Kindheit zu tun? Wie bist du erzogen worden?
Also meine Mama hat auf jeden Fall, also man nennt es so transgenerationale Traumata, wenn halt so ein wie so ein Entwicklungstrauma immer weitergegeben wird. Mhm. Also autoritäre Erziehung, wo Kinder halt viel Gewalt erfahren, geht eigentlich immer mit einem Entwicklungstrauma einher. Und man kann solche Entwicklungstraumata auch nicht unbedingt immer vermeiden. Und meine Mama hat auf jeden Fall sehr viele Entwicklungstraumata, die sie hatte, bei uns gebrochen. Mhm. Sie hat auch immer viel Kritik dafür bekommen, dass sie halt uns Dinge zum Beispiel erklärt und nicht einfach nur sagt, ja, mach es jetzt oder so. Aber ich wusste auch, dass ich da, also ich wusste, dass ich das in der Hinsicht genauso machen möchte, aber dass ich auch ein paar Dinge eben noch weiter brechen möchte.
Ja.
Also, dass es noch ein paar Dinge gibt, die sie mir mitgegeben hat, wo sie wahrscheinlich auch einfach nicht anders konnte, es nicht besser wusste. Und man kann ja auch, also man ist ja auch immer das Produkt der eigenen Vergangenheit.
Selbstverständlich.
Also man kann es nicht perfekt machen.
Ja.
Genau, und da wusste ich halt so, ich will bestimmte Dinge natürlich auch anders machen. Ja.
Und wie würdest du deine Erziehungsgrundsätze jetzt beschreiben?
Gewaltfrei vor allem. Also ich glaube, das ist einfach der wichtigste Grundsatz.
Gewaltfrei, einfach nochmal, damit wir das aufdröseln, heißt jetzt aber nicht nur körperliche Gewalt, richtig?
Ja, es heißt auch emotionale und psychische Gewalt.
Also das heißt Schimpfen, Anschreien, alles was dazu gehört.
Emotionale Erpressung.
Okay.
Genau, Schimpfen und, also ich muss sagen, zum Beispiel Schimpfen und Anschreien, ja, das machen wir auch logischerweise. Ich hatte jetzt auch, unser Kind ist jetzt in ein Alter gekommen, wo ganz viele Themen auf den Tisch kamen, die ich als Kind auch hatte.
Ja.
Und bei denen ich sagen würde, ist bei mir nicht so ideal gelaufen. Und das war schwierig, das war jetzt ein schwieriges Jahr für mich. Also ich musste jetzt ganz viele Schritte gehen, um herauszufinden, wo kommen meine Emotionen her, warum reagiere ich so intensiv auf diese Emotion meines Kindes, also womit hängt das zusammen? Und dann, also es ist viel Arbeit, so man schafft das nicht von jetzt auf gleich. Also ich glaube, da dürfen sich die Leute auch, die jetzt mir folgen oder generell sich das jetzt anhören, so wenn ihr euren Kindern gewaltfrei begegnen wollt, es kann sein, dass ihr es nicht immer schafft und das ist irgendwie auf eine Art auch in Ordnung. Es ist halt wichtig, dass ihr das euren Kindern sagt, dass ihr sagt, ich habe es nicht geschafft, nicht zu schimpfen. Das tut mir leid, das war falsch von mir, es war nicht deine Schuld. Und ich bessere mich. Und es geht auch so ein bisschen einfach um diesen Prozess.
Und wenn ich das von dir so richtig verstehe, dann ist ja diese bedürfnisorientierte Erziehung ja auch eine Sache, wo die Eltern ja an sich selbst auch ganz viel arbeiten müssen. Ne? Es ist ja nicht nur was, man wendet was an und das Kind funktioniert, sondern ich glaube, man muss sich auch ganz viel mit sich selbst beschäftigen, oder?
Ja, also ich glaube, wenn man selber gewaltfrei aufgewachsen ist, dann wäre das nicht mehr so.
Mhm.
Aber dadurch, dass die meisten von uns ja eben Kindheits- oder Entwicklungstraumata haben, ist es eben einfach so. Also, dass man sich damit auseinandersetzen muss, ach so, warum darf ich eigentlich warum durfte ich eigentlich nie wütend sein als Kind?
Ja.
Oder warum wurde ich auf mein Zimmer geschickt, wenn ich XYZ gemacht habe? Oder eine Erinnerung von mir und ich weiß gar nicht warum, weil ich glaube nicht, dass meine Eltern mich immer irgendwie angeschimpft haben, wenn ich jetzt nachts aufgestanden bin, aber ich weiß, dass ich ganz oft im Bett lag und Angst hatte und mich nicht getraut habe, aufzustehen nachts. Und das sind ja auch alles so Dinge, die halt dann auch, wenn man dann das eigene Kind hat und das ist, weiß ich nicht, 4 oder 5 und will immer noch bei den Eltern schlafen, dann denken sich viele, ja, aber muss doch mal langsam klappen. Ja, und es ist halt die Frage so, ja, vielleicht ist dein Kind aber einfach noch nicht bereit und willst du, dass es nachts im Bett liegt und Angst hat und sich nicht traut, aufzustehen, so, also, ja.
Du hast ja jetzt schon mal Gentle Parenting, das hast du ja jetzt schon mal erwähnt. Das ist ja auch ein Begriff, den man bei dir ganz, ganz oft hört. Vielleicht kannst du den einfach auch nochmal erklären für alle, die jetzt gar nicht wissen, was dieser englische Begriff, was das überhaupt bedeutet.
Ich weiß das ehrlich gesagt auch nicht.
Was steckt denn dahinter?
Also Gentle Parenting ist auch einfach diese bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung, also gewaltfreie Erziehung. Das ist einfach der amerikanische, englische Hashtag, den ich halt benutze.
Und du hast ja gesagt, du hast ja all dein Wissen, das, was du jetzt auch mit Zehntausenden im Internet teilst, hast du dir ja selber angeeignet und selber angelesen. Wie klappt das denn mit der Umsetzung? Jetzt erzähl doch mal, wie es funktioniert, was du dir alles angelesen und vorgenommen hast, vor allem auch.
Also ich glaube, dass ich da ein bisschen im Vorteil bin also gegenüber anderen, weil erstens meine Mutter ja schon angefangen hat, mich bedürfnisorientiert zu erziehen in Teilen. Und zweitens, dadurch, dass ich diese Rollenspiele ständig spiele, übe ich das ja. Also im Gehirn werden ja immer Nervenbahnen verknüpft, wenn man bestimmte Dinge tut. Und wenn man halt schimpft, dann wird die Nervenbahn zum Schimpfen mehr oder weniger stärker. Das ist jetzt sehr einfach runtergebrochen.
Okay.
Aber wenn man halt gewaltfrei kommuniziert und das auch so übt quasi, dann wird die Nervenbahn in die Richtung stärker. Und es ist einfacher, sich auch in einem impulsiven Moment für den Weg der gewaltfreien Kommunikation zu entscheiden.
Mhm.
Und ich glaube, dass es für mich deshalb einfacher ist, weil ich manchmal merke, oh, ich bin gerade in dem und dem Modus. Ach so, warte mal, wie würde ich jetzt reagieren, wenn das jetzt ein Video wäre?
Ja.
Und dann kann ich das halt so abrufen und bin so, ah, okay, jetzt ist die und die Situation und am besten komme ich jetzt mal runter und überlege mir erstmal, was eigentlich der Hintergrund von meinem Kind ist, warum es gerade so reagiert. Und so schaffe ich es irgendwie, mich dann so rauszuholen aus diesem impulsiven Moment, wo ich eigentlich gerade schon dabei war, jetzt zu schimpfen und auch in den Angriff zu gehen quasi.
Aber das klingt für mich schon schwierig. Also ich bin auch ein recht impulsiver Mensch, glaube ich, ne? Ich habe einen 8-jährigen Sohn und da steht man ja auch manchmal da und will eigentlich in dem Moment einmal so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also ich glaube, das ist tatsächlich das Schwierigste, sich selber dann runterzuholen, ne? Und diese Impulsivität einfach mal runterzufahren, weil es gibt ja auch Situationen, da kommt das einfach mal raus. Passiert dir das auch noch?
Ja klar, also ich finde es auch nicht schlimm. Ich finde es gut, dass also Eltern sollen Wut zeigen, bitte.
Ja.
Das ist wichtig. Ihr müsst eure Emotionen authentisch zeigen, bitte unterdrückt eure Wut nicht. Und seid so, nein, ich bin gar nicht wütend. Und euer Kind ist nur so, sorry, aber ich merk's, dass du wütend bist. Stell dich, also die Kinder provozieren dann oft auch, bis sie eine wahre Emotion von ihren Eltern bekommen. Also was ich gerne mache, ist einfach so oder so, dass ich halt dann einfach mal kurz weggehe oder so. Ich habe letztens ein Video gesehen, das habe ich auch einmal gemacht, das hat echt geholfen. Die tanzt so ihre Wut raus, also die boxt dann quasi so in die Luft und das fand ich auch richtig cool, weil ich dachte, das hilft bestimmt und das habe ich dann auch ausprobiert und war so, ja, okay, das hilft. Und manchmal auch echt einfach dann laut zu sagen, ich bin gerade richtig, richtig sauer und dieses Verhalten nervt mich gerade extrem und ich will das gerade wirklich nicht, was du da machst. So.
Aber das machst du dann schon vor den Kindern, auch diese, um dich mal kurz nochmal zu sammeln.
Die müssen ja, also die sind ja auch wütend, die müssen ja lernen, wie man mit Wut umgeht. Also das ist ja, also ich glaube, das ist so ein Ding, was ganz viele haben, was ich zumindest hatte. Ich habe Kinder bekommen und davor war ich halt, also seitdem ich Kind war, eigentlich nicht mehr wütend. Warum soll man wütend werden als Erwachsener? Ist ja eigentlich alles cool. Also,
ja, das stimmt.
Die einzige Situation, wo ich vielleicht mal ein bisschen wütend geworden bin, war im Straßenverkehr oder so, aber sonst, also genau, und dann kriegt man Kinder und die bringen einen die ganze Zeit auf die Palme und ich war so, ja, aber was mache ich jetzt eigentlich mit meiner Wut? Also wie verarbeite ich die eigentlich, weil ich das als Kind nicht gelernt habe, weil Wut einfach nicht erlaubt war.
Du sprichst ja auch, wo du es jetzt gerade ansprichst, bevor du Kinder hattest, du sprichst ja auch ganz offen darüber, dass das Leben einfach komplett für dich sich gedreht hat, seitdem du Kinder hast, ne? Dass die Aufgaben ganz andere sind und dass du aber ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, nur mit dem Muttersein, das hat ja auch nicht gereicht, ne?
Ja, sonst hätte ich mich ja nicht selbstständig gemacht, denke ich. Aber das, also ich bin auch so ein, ich glaube, ich brauche halt auch so einfach diese kognitive Herausforderung mit dazu und ich glaube, für mich war es auch einfach keine Option, Kinder zu bekommen und mich dann nicht intensiv damit auseinanderzusetzen, wie so Kinder funktionieren. Also ich finde es auch einfach zu spannend, mir dann Sachen über das Gehirn durchzulesen, was sie jetzt können und was bestimmte Phasen halt so mit sich bringen und so.
Bist du da in irgendeiner Art und Weise im Positiven vorbelastet? Was hast du denn vor dem Influencer- und Kinderkriegen gemacht? Hast du Psychologie studiert oder bist du da irgendwie...
Also ich habe erst Jura studiert und dann war ich fast fertig, habe aber nebenbei in der Kanzlei gearbeitet und war so, das will ich halt nicht mein Leben lang machen, sorry. Und dann habe ich das einfach abgebrochen und habe mich halt an der Fernuni für Psychologie eingeschrieben, weil ich hatte den NC nicht für eine normale Uni, ich wurde nirgends genommen. Und habe dann das auch ziemlich durchgezogen und bin dann eben schwanger geworden, habe dann noch richtig viele Prüfungen durchgeballert, auch in meinem ersten halben Jahr, wo ich Mutter war, halt noch super viel auch fürs Studium gemacht, also Hausarbeiten und sowas. Und habe aber nebenbei dann auch noch angefangen, mich selbstständig zu machen auf Social Media. Und dann hatte ich halt ein Kind, war selbstständig auf Social Media und habe studiert. Und mein Mann hat noch seine Masterarbeit geschrieben und wir haben unser zweites Kind bekommen. Und da war ich so, das geht einfach alles nicht. Das ist zu viel. Aber meinen Job will ich nicht aufgeben, weil der macht mir zu viel Spaß. Und die Kinder, also die sind ja da kann ja...
Ändert man ja auch nichts dran,
will
man
ja auch nicht. Ist ja auch schön mit denen. So, dann war ich so, okay, dann ist jetzt erstmal mache ich erstmal Urlaubssemester.
Ja.
Dann habe ich zwei Urlaubssemester gemacht und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere es, ich fange wieder an. Aber dann war ich so, nee, das ist einfach zu viel. Und eigentlich ich habe gedacht, okay, wofür mache ich dieses Studium jetzt? Weil eine Therapeutenausbildung will ich danach nicht mehr machen. Ich will das machen, was ich jetzt mache. Und dann dachte ich so, ich mache es nur, damit ich schreiben kann, ich bin Psychologin, habe da meinen Bachelor drin und was halt mich irgendwie so validiert, mehr oder weniger, obwohl aber die Inhalte, die ich im Studium lerne, überhaupt nichts damit zu tun haben, was ich jetzt mache. Und deshalb habe ich gesagt, ich lasse es.
Und bist fein damit?
Bin fein damit. Ich sage, ich bin Influencerin
und
das passt für mich.
Wir haben ja jetzt schon viel über bedürfnisorientierte Erziehung gesprochen und du beschäftigst dich ja auch viel mit dem Thema Wut- und Trotzphase. Das ist ja auch ein Ding, was eigentlich, glaube ich, bei fast jedem Kind vorkommt, dass diese Phase kommt. Wie gehst du denn mit so einem Wutausbruch oder so einer Trotzreaktion deiner Kinder um? Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel auch?
Also Wut ist wirklich auch generell so ein Thema von mir.
Ja,
also
genau.
Ich hatte auch als Kind selber immer richtig intensive Wutanfälle und habe einfach nur gelernt, die Wut zu unterdrücken. Und deshalb ist es auch was, wo ich halt wirklich viel auch bei meinen Kindern mich mit auseinandersetze, weil ich eben möchte, dass es bei denen anders ist. Und das Ding ist halt, dass man da, also man kann nicht so richtig sagen, das und das ist das Geheimrezept, wie man auf Wut reagieren muss, weil jedes Kind da wirklich komplett verschieden ist. Und ich kann halt mit meinem großen Kind, auch wenn es, also damals in der Autonomiephase, musste ich ganz anders umgehen als mit unserer Tochter jetzt. Und wichtig zu wissen, finde ich, ist, dass Kinder in der Situation des Wutanfalls verbal gar nicht erreichbar sind. Das heißt, ich brauche jetzt nicht auf das Kind einzureden und zu sagen, hey, es gibt doch gar keinen Grund, wütend zu sein, weil XYZ oder ich habe dir doch das und das gesagt. So, das machen ganz viele Eltern, das beobachte ich oft. Und die wundern sich dann, warum das nicht ankommt beim Kind. Das liegt halt daran, dass das Kind in dem Moment keine Sprache verarbeiten kann, weil es generell noch schwieriger ist, Sprache zu verarbeiten für Kinder in dem Alter. Und Kinder sind dann oft so repetitiv, also sie sind so, will Keks haben, will Keks haben, will Keks haben und schreien und schreien und schreien. Und was halt helfen kann, ist, dass man das wiederholt, damit beim Kind, weil es kann ja, wie gesagt, Sprache nicht so gut verarbeiten, aber ankommt, ach so, Mama versteht mich, okay.
Ja,
okay. Dann beruhigen die sich so ein bisschen,
ja.
Weil die sind so, ah, ich werde verstanden. Okay, ich beruhige mich. Und dann bist du so, ich habe keinen Keks dabei. Und dann geht's wieder los, will Keks haben, will Keks haben, will Keks haben. Und wieder so, ja, du willst einen Keks haben. Ich habe keinen dabei.
Okay.
Will Keks haben, will Keks haben. Will
ja.
So, und das passiert ein paar Mal. Und dann irgendwann ist so, ich habe keinen dabei. Und ist das Kind so, ja, ich weiß, dass du keinen dabei hast. Und ich habe jetzt auch alle Emotionen durchgelebt. Und es ist jetzt in Ordnung. Und dann kuschelt sich an und ist fertig.
Also einfach aushalten.
Ja, aber halt nicht weggehen. Nicht sagen, jetzt reicht's, jetzt hört's aber mal auf. Sondern einfach, hey, ich habe keinen dabei. Ich weiß, du findest es scheiße. Ich finde es gerade auch blöd für dich.
Also das hört sich immer alles so einfach an. Mhm. Ich bin, Gott sei Dank bin ich mit meinem 8-Jährigen mittlerweile aus dieser Phase ja raus. Die war auch Gott sei Dank nie so schlimm, muss ich sagen. Aber es gibt ja auch Situationen und die habe ich tatsächlich schon erlebt. Man denkt ja immer, das passiert nur im Film. Aber ich stand an der Supermarktkasse, hinter mir eine Dame, eine junge Frau mit ihrer Tochter. Und die wollte unbedingt da noch so eine Süßigkeit an der Kasse, ist ja auch immer gemein, ne? Da stehen ja immer die leckeren Sachen rum. Und die Mutter hat gesagt, nee, das gibt's jetzt nicht, du hattest heute schon. Und das Kind hat sich wirklich auf den Boden geworfen, auf den Boden gesetzt und geheult und getrommelt. Und ich will aber und ich will aber und ich will aber. Und ich, da denke ich mir dann immer, also erstmal denke ich immer, die arme Mutter, dir selber ist das ja in dem Moment peinlich. Dabei muss einem das überhaupt gar nicht peinlich sein, weil solche Wutausbrüche eben probieren. Sie hat versucht, die ganze Zeit auf das Kind einzuringen, jetzt kommen und wurde immer lauter und jetzt kommen und hat es dann auch am Arm mitgezogen. Jetzt hör auf, hier zu bocken. Und ich glaube, denk dann immer, wie würdest du denn beispielsweise so in der Öffentlichkeit, wenn dein Kind im Supermarkt, im Kassenbereich liegt und trommelt und heult und aber diese Süßigkeit gerne haben will, wie schaffst du es denn dann noch, auf das Kind in Ruhe einzugehen? Ich meine, vor dir stehen Leute, hinter dir stehen Leute, die wollen alles auf die Kasse packen. Das ist ja auch für dich als Mutter dann eine Ausnahmesituation, in der du da gerade steckst. Wie schafft man es denn dann noch, sich selber runterzufahren und das Kind noch mitzunehmen?
Also ich glaube, ich würde in so einer Situation die Sachen zurückpacken, so schnell ich kann. Das Kind, also je nachdem, wie viel ich schon draufgelegt habe. Es kommt auch drauf an, wenn ich schon gerade im Zahlungsprozess bin, dann würde ich, glaube ich, das Kind wahrscheinlich nehmen, in den Einkaufswagen setzen oder so, dass es halt erstmal sicher ist und sich nicht verletzen kann und dann halt noch kurz bezahlen und dann an den Rand gehen, irgendwo, wo es nicht ganz so laut ist. Und dann würde ich mich mit meinem Kind auf den Boden setzen und das einfach aushalten.
Okay, also auch runtergehen auf Augenhöhe und das mit dem Kind zusammen aushalten, weil du gerade sagst, du würdest dich dann auch auf den Boden setzen.
Ich glaube, ich würde mich auf den Boden setzen, weil alles andere anstrengend ist. Also ich weiß nicht, ob du dich daran noch dran erinnerst, aber ich bin manchmal von oben bis unten schweißüberströmt, wenn meine Kinder einen Wutanfall hatten, weil die irgendwie halt festzuhalten, zu gucken, dass die sich nicht verletzen und dann auch gleichzeitig, man ist ja auch so ein bisschen aufgewühlt dann. Und ich glaube, ich würde es halt einfach, wenn ich auf dem Boden wäre mit meinem Kind zusammen, könnte ich einfacher die anderen Leute ausblenden. Dann würde ich mir nicht so einen Stress machen, nicht so überlegen, was denken die jetzt. Und außerdem ist es auch einfacher für mein Kind, wenn wir beide auf derselben Höhe sind, mir zu zeigen, jetzt bin ich bereit, wieder von dir beruhigt zu werden. Weil die brauchen ja auch immer, also häufig ist es so, dass die, also je nachdem, was für ein Kind es auch ist, dass die erstmal nicht angefasst werden wollen, erstmal so in Ruhe gelassen werden wollen, dass alles, was man sagt und tut, einfach das nur noch schlimmer macht.
Ja.
Und dann gibt es aber immer so einen Moment, dass das Kind auf einen zukommt. Und das kann auch ein Moment sein, wo man sich denkt, dass es eben nicht auf einen zukommt, zum Beispiel, wenn es anfängt, einen zu hauen. Mhm. Aber sobald das Kind mit einem interagiert, ja, ist es so ein Ding von jetzt.
Ach so, jetzt bin ich empfangsbereit.
Genau.
In irgendeiner Art und Weise.
Mhm. Genau. Und wenn ich halt selber auf dem Boden bin mit meinem Kind, ist es natürlich einfacher, diese Signale dann auch zu
erkennen. Und der Weg ist ja auch kürzer für alles. Egal, auch für die Umarmung und fürs Festhalten natürlich. Ne?
Genau. Wir hatten das einmal, dass unser Kind im Supermarkt in den Regalgängen einen Wutanfall bekommen hat.
Mhm.
Und da war das relativ entspannt, weil da war halt wirklich niemand und da konnte ich mich einfach daneben setzen und das so ein bisschen aushalten. Aber ich glaube, so an der Kasse, da muss man sich dann auch echt, also da muss man, glaube ich, dann auch echt krasse Nerven haben, sich dann auch von den anderen Leuten nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, weil die ja auch zum Teil dann auch echt heftig reagieren können.
Mhm.
Also so getriggerte Erwachsene, die als Kinder verprügelt wurden, wenn sie mal wütend waren.
Das stimmt.
Ja. Und die dazu keinen Zugang haben meistens, sondern einfach nur sind, ja, Kinder, die benehmen sich so schlecht. Und eigentlich ist es nur ein, oh, ich hätte mir gewünscht, dass meine Mama auch mal nett zu mir wäre.
Was sagst du denn, wo wir jetzt gerade darüber sprechen, das wollte ich sowieso schon fragen. Was sagst du denn Eltern? Also davon gibt's ja bestimmt noch einige, die sagen, oh, dieses bedürfnisorientierte Gedöns, ich soll mich mit dem Kind hinsetzen und soll mit dem reden und nee, es wird so gemacht, wie ich bin die Mutter oder ich bin der Vater, es wird so gemacht, wie ich das sage, ich lass hier mein Kind nicht entscheiden. Wie kommst du solchen Eltern entgegen?
Also ich will auch nicht, dass mein Kind alles entscheidet und das wollen Kinder auch nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein fehlendes Verständnis ist, weil ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube, die wenigsten Eltern wollen ihre Kinder halt traumatisieren.
Ja.
Und ich glaube, das Einzige, was sie davon abhält, Kinder gewaltfrei zu erziehen, ist halt entweder fehlende Bildung oder fehlende Unterstützung.
Ich switche mal kurz, denn ich finde es immer ganz schön, wie du sagst, man kann auch Grenzen setzen, ohne gemein und verletzend zu sein. Kannst du da auch mal ein explizites Beispiel geben in der Kommunikation, wie das funktionieren kann?
Mein Kind haut mich nicht, sag ich will nicht, dass du mich haust.
Okay, so einfach geht das, ja?
Also, weil.
Was wäre denn die verletzendere Variante, die du nicht anwenden würdest?
Mein Kind zurückhauen?
Das wäre ja schon drastisch.
Wenn du mich haust, dann darfst du nie wieder Fernsehen.
Mit Bestrafung arbeiten.
Genau, oder wegschicken. Also, ich weiß nicht, ich finde zum Beispiel, hauen ist ja schon eine extremere Situation. Also ist es nicht, weil alle Kinder hauen, aber ich meine halt, also für mich ist es was, wo ich krass getriggert drauf reagiere. Und kindliche Aggression wird ja auch so ein bisschen oft fehlinterpretiert als, ja, wenn mein Kind jetzt haut, dann wird es in 50 Jahren auch ein Straftäter sein, der alle haut und so. Aber eigentlich ist es halt ein normaler Entwicklungsschritt. Und trotzdem ist es was mich persönlich immer sehr triggert. Deshalb ist es auch ein Beispiel, was ich oft verwende. Wenn mein Kind mich haut, dann halte ich meine Hände nach vorne, um mich zu schützen und sage, ich will nicht, dass du mich haust. Hör auf damit. So. Und wenn mein Kind wirklich nicht aufhört, dann gehe ich einfach weg. Also, wenn das jetzt so einen krassen Wutanfall hat und mich richtig haut und ich merke, ich werde gerade auch wütend und ich will das jetzt anpacken und von mir wegschubsen oder keine Ahnung was, dann gehe ich auf Toilette, schließe sie ab und atme kurz durch.
Okay, dein Safe Space in dem Moment.
Und dann haut mein Kind vielleicht trommelt das mit den Händen gegen die Tür.
Ja.
Das ist ja auch eine Art, Wut rauszulassen. So. Und das ist scheiße, aber besser, als wenn ich mein Kind jetzt anpacken oder wegschubsen oder sonst irgendwas machen würde.
Also man muss sich auch selber erstmal, ich will nicht sagen schützen, aber das Kind auch vor sich selbst schützen, wenn man in diesem Augenblick ja selber wütend wird.
Ja, vor allem je nachdem, was für Kindheitserfahrungen man gemacht hat. Also soll ich da ein bisschen näher drauf eingehen, wie so die Intuition und sowas entsteht? Also die, es gibt ja zum Beispiel Rotkehlchen, da ist die Brutpflege, die ist genetisch verankert. Also die wissen, was sie tun müssen, rein genetisch. Aber Menschen, bei denen ist das nicht so, weil Rotkehlchen, die leben nur, ich weiß nicht, warum ich auf Rotkehlchen gekommen bin, aber die leben halt nur in einer bestimmten Klimazone. Aber Menschen leben ja auf der ganzen Welt. Und deshalb ist es so, dass Menschen, dass die Säuglingspflege einfach gelernt wird durch Nachahmung von der eigenen Kindheit und von der Peer Group, also von der Gesellschaft. Das heißt, deine Intuition ist meistens das, was du als Kind selbst erlebt hast. Also das, was dir im ersten Impuls einfällt und was sich richtig anfühlt, ist das, was du als Kind erlebt hast.
Mhm.
Und ich fand das super spannend, weil es war für mich immer sehr abstrakt. Aber also ich dachte immer, ja, okay, aber man weiß ja dann, ich habe das als Kind erlebt und deshalb mache ich das halt nicht. Aber dann war es so, dass ich immer, wenn mein Kind mich gezwickt hat, also unser Großer hat mich nie gezwickt, aber die Kleine, die hat irgendwie gezwickt und ich dachte immer, ich muss sie zurückzwicken, damit sie es lernt.
Damit sie mal weiß, wie sie sich anfühlt.
Und ich wusste, nee, also das ist, glaube ich, falsch.
Ja.
Aber ich dachte immer, aber ich glaube eigentlich, wenn man jetzt die bedürfnisorientierte Bubble so, eigentlich ist das richtig, eigentlich sollten wir das alle machen. Und dann waren wir mit meinen Eltern im Urlaub und meine Tochter hat Sand geworfen.
Ja.
Auf meine Mama. Und meine Mama hat Sand genommen und zurückgeworfen.
Aha.
Und es war für mich jetzt keine schlimme Situation.
Ja.
Also, sie war so, ja, so fühlt sich das nämlich an. Und da war ich so, da hat es richtig Klick gemacht. Und ich war so, Moment. Und dann habe ich das noch so ein paar Mal beobachtet in so anderen Situationen.
Ja.
Also meine Mama ist kein gewaltvoller Mensch oder so. Ich will das jetzt nur, es, wie, also.
Ja, ja.
Aber es hat, mir ist einfach aufgefallen, aha, das ist das, was mit dieser Intuition gemeint ist, weil das ist nämlich, sie hat das einfach nur bei mir gemacht.
Genau, und deswegen hast du das noch in Erinnerung,
genau,
sozusagen.
Genau, also sie hat das nicht, sie wird mir nicht richtig wehgetan haben, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie mir jemals wehgetan hat. Aber sie scheint mich einmal zurückgezwickt zu haben, weil dieses Zwicken war so ein Thema.
Ja, okay.
Und ich dachte immer, ich muss sie doch zurückzwicken. Das ist doch das Einzige, was in dieser Situation hilft. Und es hat mir total geholfen, das so herauszufinden. Ich habe das auch in meiner Insta-Story erzählt und mir haben ganz viele geschrieben, ja, ich hatte das auch. Mein Bruder und ich, wir haben irgendwie beide in so einer Situation so und so reagiert und wir haben uns gefragt, so warum oder ob das richtig ist. Und dann haben wir uns einmal drüber unterhalten und da war es so, ah ja, krass. Ich glaube, irgendwie bei einem Wutanfall Wasser über den Kopf schütten oder irgendwie sowas. Also wo man auch so denkt, hä, also warum sollte das jetzt die Intuition sein, das zu tun?
Macht eigentlich gar keinen Sinn.
Genau. Ja, und das fand ich total spannend, das so am eigenen Leib zu erfahren, wie diese Intuition sich quasi anfühlt. Dass man wirklich denkt, es ist jetzt richtig. Und das ist das Krasse, wenn halt Kinder geschlagen wurden und dann selber Eltern werden, fühlt das sich für sie richtig an, ihre Kinder zu schlagen. Sie denken, das ist richtig.
Mhm.
Das muss in dieser Situation passieren, sonst kann man die Kinder nicht erziehen.
Was hast du gemacht, statt zu kneifen?
Ich will nicht gekniffen werden.
Ah, du hast einfach verbal diese Grenze gesetzt.
Ja, ich glaube, das ist so ein Problem, was wir auch gesellschaftlich haben, dass verbale Grenzen eigentlich immer übergangen werden. Weil, also das ist, glaube ich, auch was wir aus unserer Kindheit haben.
Mhm.
Aber zum Beispiel, also es ist ja auch so ein Ding von, ja, dass halt so Nein oft nicht ausreicht. Also dass man sagt, nein, das ist eigentlich eine absolute Grenze, dass man aber so ist, ja, aber wenn ich dich jetzt überrede und du dann doch ja sagst, dann ist das ja keine Grenzüberschreitung. Aber das ist es halt.
Mhm.
Wenn ich Nein gesagt habe und du hast mich danach überredet, dann ist es eine Grenzüberschreitung. Weil ich halt im ersten Moment Nein gesagt habe und der Grund dazu ist egal.
Hast du denn einen Geheimtipp, wie wir unsere Kinder denn stärken können in diesen verbalen Grenzen setzen?
Selber immer nur dann Nein sagen, wenn wir es auch so meinen und das halt eben nicht als Verhandlungsbasis sehen, sondern also wenn ich Nein sage, dann meine ich Nein.
Ja, okay.
Und dann ist es halt klar, also nur weil ich Nein gesagt habe, heißt es nicht, dass mein Kind das auch macht, weil Kinder sind sehr impulsiv, die sind auch nicht komplett fertig entwickelt. So, wenn ich sage, nein, ich will nicht, dass du mich haust, dann kann es trotzdem sein, dass mein Kind mich haut. Trotzdem war es eine absolute Grenze und ich habe es wirklich so gemeint.
Mhm.
Und wenn mein Kind aber sagt, nein, ich will XYZ nicht, dass ich auch versuche, dieses Nein halt meistens eben nicht zu übergehen.
Ja.
Es gibt wirklich nur sehr wenige Situationen, in denen man das Nein von den Kindern übergehen muss. Es ist einfach, man weiß als Eltern einfach mehr.
Mhm.
Aber wenn man dieses Nein von den Kindern in den allermeisten Fällen respektiert, dann sagen sie auch nicht mehr so oft Nein. Also meine Kinder sagen eigentlich fast nie Nein. Irgendwie. Also halt nur, wenn sie es so meinen. Und wir halt auch. Und sonst sage ich, warte kurz, ich muss drüber nachdenken. Oder warum willst du das eigentlich? Oder weiß ich gerade gar nicht.
Aber was machst du denn jetzt zum Beispiel in so einem, folgendes Beispiel, deine Kinder sind nochmal wie alt?
4 und 2.
4 und 2, also Kita-Alter.
Also, ich habe die Weisheit auch nicht mit den Löffeln gefressen.
Da kommt noch ein bisschen was nach, ne? Du bist noch am Weiterlernen,
ja.
Das sind wir, glaube ich, alle, bis die Kinder aus dem Haus sind. Beispiel, dein 4-Jähriger sagt jetzt morgens, nein, ich will nicht in die Kita.
Ja. Hatten wir jetzt.
Hattet ihr gerade, okay.
Und dann habe ich mich mit meinem Kind auf die Couch gesetzt und gefragt, okay, wovor hast du Angst, wenn du an die Kita denkst?
Mhm.
Wovor bist du traurig, wenn du an die Kita denkst?
Mhm.
Worauf freust du dich, wenn du an die Kita denkst?
Mhm.
Was macht dich aufgeregt, wenn du an die Kita denkst? So, wir sind einfach so ein bisschen, ich habe einfach mit ihm gesprochen und er hatte vor nichts Angst, er war vor nichts traurig, er war vor nichts nervös, aber er hat sich auf viele Sachen gefreut und dann ist er aufgestanden und war, ich will doch in die Kita gehen.
Okay, jetzt hast du dafür morgens noch Zeit, dich mit deinem Kind nochmal auf die Couch zu setzen und es zu fragen, warum möchtest du denn jetzt nicht in die Kita? Das ist ja jetzt auch nicht so, dass alle morgens noch, sagen wir mal, 10 Minuten Zeit haben, um sich in Ruhe dahin zu setzen. Morgens ist meistens halt einfach Stress. Die Eltern müssen zur Arbeit, die Kinder in die Kita, in die Schule. Wie schaffst du es dir da dann noch, die Zeit zu nehmen, um da so auf deinen Sohn einzugehen?
Also zum einen weiß ich, dass Wutanfälle bei meinen Kindern deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, als mit ihnen zu reden und erstmal drauf einzugehen. Und zum anderen, weil ich halt sehr privilegiert bin.
Du musst nicht los, ne?
Aber also wenn ich jetzt einen Termin habe und los muss, heute Morgen zum Beispiel, war auch meine Tochter, ich will nicht in die Kita und also ich meine, mein Mann hat sie gebracht und so, also ich musste mich da nicht näher damit auseinandersetzen, aber ich war so, okay, aber ich kann dich nicht mitnehmen, ich will dich auch nicht mitnehmen, weil hier kannst du nicht bleiben, ich bin da nicht da, dann hast du Angst, in der Kita sind Menschen, von denen ich weiß, dass die sich gut um dich kümmern, dass du dich dort wohlfühlst und deshalb will ich, dass du in die Kita gehst und manchmal ist es auch einfach ein Abwägen von Bedürfnissen. Und
das funktioniert dann? Dann sagt deine Tochter, okay, dann gehe ich in die Kita.
Also wenn ich das so klar ausdrücke, dass ich sage, ich will, dann weiß sie, dass es auch keinen Verhandlungsspielraum gibt und dann ist es nicht, okay, ich gehe in die Kita, dann weint sie trotzdem. Aber sie weiß halt, sie braucht jetzt nicht mehr anzukommen und zu sagen, hier, Mama, aber doch, oder überleg mal so und so. Also würde sie eh nicht, weil sie ist 2, aber also mein großer Sohn zum Beispiel.
Ich will, dass du in die Kita gehst. Das klingt ja schon sehr, ich will nicht sagen hart, das ist jetzt, glaube ich, das falsche Adjektiv dafür, aber man könnte es ja auch netter ausdrücken mit ich möchte jetzt aber bitte, dass du in die Kita gehst.
Aber das ist es eine Bitte und keine Grenze.
Ah, müssen wir schon eine ganz harte Grenze ziehen, ja?
Also ich habe meinen Willen auch erst jetzt entdeckt. Ich habe Jesper Juhl gelesen, Leitwölfe sein und ja. Habe da eben vor allem dieses Wollen mitgenommen, weil er ist ein Entwicklungspsychologe oder Pädagoge, ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht genau. Und auf jeden Fall geht er auch viel auf die Sozialisierung von Männern und Frauen ein und geht halt auch viel darauf ein, dass halt Frauen auch so sozialisiert sind, dass sie halt kein Wille haben sollen und eher gerne möchten.
Ach so.
Und man lernt ja auch als Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bollen und sagt möchte, aber möchten ist immer eine Bitte und ist nicht so klar wie wollen. Und eine Bitte kann man immer ausschlagen. Natürlich kann mein Kind auch sagen, okay, du willst, aber ich will nicht. Ja. Aber trotzdem weiß mein Kind, was ich will. Und das ist halt.
Das tut es nicht, wenn ich das gerne von ihm möchte.
Dann ist es ja was anderes. Weil dann möchtest du es, dann ist es aber trotzdem eine Option.
Das ist ja witzig. Wenn man da wirklich mal drüber nachdenkt, also da denkt man ja eigentlich seltener drüber nach. Man denkt ja eigentlich nur, man ist höflich, wenn man es so formuliert. Ich möchte bitte, dass du jetzt in die Kita gehst.
Aber es ist immer mit einer, also zumindest bei mir, wenn ich was mit möchte formuliere, ist immer mit einer gewissen Unsicherheit, weil ich weiß, auch wenn ich es unterbewusst weiß, dass es abgeschlagen werden kann. Und weil ich diese Erfahrung eben schon oft gemacht habe. Und wenn ich sage, ich will XYZ, dann bin ich halt sehr klar darin, weil also zumindest geht es mir so, ich würde halt nichts mit ich will formulieren, wenn ich es nicht auch wirklich will, weil es fühlt sich dann einfach falsch an.
Also ist auch nicht alles bei dir ein ich will, dass du und das jetzt machst. Gibt es irgendwelche Grundsätze, die du hast, bei die du von deinen Kindern willst?
Ich will nicht gehauen werden.
Ja.
Ich will, dass wir respektvoll miteinander umgehen.
Ja.
Ich will, dass wir Essen teilen.
Ah, okay. Und das wissen deine Kinder auch, dass das deine Wollenssätze sind oder Wollensgrundsätze sind und dass alles andere schon so ein bisschen mehr verhandelbar ist?
Ja, das ist auch super interessant, weil, also gestern Abend zum Beispiel hatten wir so eine Situation. Ich meinte, also mein Sohn wollte Joghurt essen und wir haben halt so einen Couchtisch und da sind so zwei kleine Stühle. Und wenn die zum Beispiel was Trockenes essen, also zum Beispiel Nudeln mit Käse, dann dürfen die da essen und dabei Fernsehen.
Ja.
Rabenmutter, ich weiß.
Oh mein Gott. Also
er wollte auf jeden Fall unbedingt Checker Tobi anhören, angucken und meinte, aber ich habe jetzt Hunger. Meinte ich so, okay, dann machen wir auf Pause und du kommst an den Küchentisch und also ich will halt, dass du hier isst, weil Joghurt ist halt schlonzig.
Ja, macht halt Schmutz, gegebenenfalls.
Dann war er so, okay, aber ich will wirklich hier gucken, weil es ist gerade so spannend. Da war ich so, ja, aber ich will nicht, dass du hier alles schmutzig machst. Mama, gib mir einfach einen Lappen und ich mache immer alles sauber und ich bin ganz vorsichtig. Und ich war so, okay, na gut, machen wir so. Und es hat tatsächlich auch gut geklappt. Also,
obwohl du eigentlich wolltest, dass er
das nicht da ist.
Genau.
Aber es war dann für mich, weil ich wollte es ja nur nicht, weil ich nicht wollte, dass es schmutzig wird.
Mhm.
Und das war halt, ich musste das dann auch nochmal für mich runterbrechen, so, warum will ich das eigentlich gerade? Ja, weil ich will, dass es da sauber bleibt.
Ja.
Und dann hat er eben, ach so, du willst, dass es da sauber bleibt? Ja, kein Problem, mache ich halt sauber.
Habe ich eine Lösung.
Ja, genau.
Das ist natürlich super.
Ja.
So einfach kann es gehen. Du hast vorhin schon von deinem Mann gesprochen, der ja heute die Kids in die Kita gebracht hat. Du warst da ja heute, hattest da ja heute frei. Warst du mit deinem Mann eigentlich über diesen Weg der Erziehung dir immer sofort einig oder gab es da auch mal Reibungspunkte?
Mein Mann und ich sind uns gruselig einig.
Gruselig einig?
Ja, ja, also wir haben eigentlich nie, uns war das klar, gewaltfrei, wir wollen, ja, also das sind auch einfach unsere Werte irgendwie. Also
und hat er von dir gelernt oder hat er selber auch Recherche betrieben?
Ich habe ihm immer, also ich habe angefangen damit, aber ich habe ihm die Bücher halt immer empfohlen und er hat die eigentlich auch alle gelesen. Also nicht, er ist nicht so schnell im Lesen wie ich, aber er hat eigentlich die meisten auch gelesen.
Finde ich super, wenn man sich da dann so einig ja. ist und auch unabgesprochen, also dass ihr wart euch wahrscheinlich nicht schon 2 Jahre vor der Kinderplanung einig darüber, wir erziehen unser Kind bedürfnisorientiert. Nee. Das ist Learning by Doing wahrscheinlich, oder?
Ja, aber wir haben halt generell, was Menschen angeht, dieselben Werte. Und ich finde halt, wenn man bestimmte Werte vertritt, was also das Zusammenleben
ja.
auch mit Erwachsenen angeht, dann funktioniert autoritäre Erziehung auch nicht mehr.
Ah, okay.
Weil das hat einfach was mit Werten zu tun.
Ich fand es wahnsinnig spannend, mit dir hier zu quatschen. Ich habe so viel mitgenommen, auch für mich zu Hause, wie ich damit umgehe. Das mit dem Wollen und dem Möchten, das finde ich wahnsinnig spannend. Ich glaube, da muss ich mich nochmal...
Probier's mal aus.
Da muss ich mich, glaube ich, nochmal echt mit beschäftigen. Das finde ich sehr einleuchtend. Ich habe aber noch eine letzte Frage. Wenn unsere Hörer jetzt mit dieser bedürfnisorientierten Beziehung noch nicht so viele Berührungspunkte haben, wie kann man denn am besten anfangen? Was sind denn die ersten Schritte? Was empfiehlst du, wenn ich sage, okay, das möchte ich auch so ein Zusammenleben? Ich möchte es wenigstens versuchen.
Die ersten Schritte. Ich glaube, sich halt zu überlegen, in welchen Punkten reagiere ich wütend und warum eigentlich? Also was macht mich an meinem Kind, was bringt mich an meinem Kind auf die Palme?
Also ich muss erstmal an mir arbeiten, nicht am Kind.
Ja, ja.
Oh, schön.
Darum geht's ja. Okay, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt.
Ja.
Es geht darum, dass das Kind so sein darf, wie es ist. Und dass man natürlich beibringt, wie gesellschaftliche Normen funktionieren und welche Werte man als Familie vertritt, aber eben auch damit lebt, wenn das Kind dann diese Werte nicht vertritt. Nur weil ich zum Beispiel, also wir kochen bei uns meistens vegan und wir versuchen halt auch so viel wie möglich halt Tierleid zu vermeiden. Aber wenn meine Kinder 15 sind und sagen, Mama, ich will jeden Tag eine Bockwurst essen, dann will ich, dass sie mir das auch so sagen. Und dass sie nicht Angst davor haben, wie ich dann reagiere, sondern dass sie einfach sind so, ich vertrete diesen Wert nicht. Ich will Tierleid. Nein, aber ich, okay, mir ist es gerade egal, weil ich will die Bockwurst. So ist es ja wahrscheinlich, glaube ich, eher. Und dann will ich halt, dass meine Kinder auch zu mir kommen können und das sagen können. Und dann will ich,
auch wenn du keine Bockwurst
dann bin ich
möchtest.
So, okay, ich finde es gerade nicht gut, aber ich liebe dich trotzdem.
Ja.
Ja.
Das ist ja auch eine eigene Entscheidung. Eigene Werte ist es schon, ist ein schönes Stichwort. Würdest du mir vielleicht mal dein Familienmotto oder dein, dein Lebensmotto sagen? Also sozusagen.
Euer Hashtag.
Was ist denn dein Hashtag?
Mein Lebensmotto. Also ich habe vorher gedacht, so es kommt, wie es kommt. Weil, also so ein bisschen finde ich einfach, das Leben ist nicht planbar und vor allem nicht mit den Kindern. Und wir versuchen einfach immer so das Beste draus zu machen.
Das klingt super. Es kommt, wie es kommt. Einfach muss man auch manchmal die Dinge auf sich zukommen lassen. Ja. Marlies, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir. Du bleibst Influencerin. Wie lange macht man das noch? Wie lange willst du das noch machen, bis die Kinder aus dem Haus sind?
Ich denke, bis die KI die Welt übernimmt.
Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank.
Danke auch. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
Das Familienradio für den ganzen Tag. Radio Teddy.